Diesmal musste ich für euch sogar eine Präsentation machen. Das wäre sonst zu kompliziert. Haha, jetzt habt ihr Angst, ne? Xenia, gibst du mir meinen Kaffee? Dankeschön. So, okay, wir fangen wir an. Starten wir gleich durch. Und zwar ein berühmtes Zitat. Ja, berühmt ist relativ, aber schon ziemlich bekannt. Von Tertullian. So wie Jesus zwischen zwei Dieben gekreuzigt wurde, so wurde das Evangelium zwischen zwei Irrlehren gekreuzigt. Und damit wollen wir anfangen. Ja, das ist jetzt die dritte, wenn man die Predigten über Taufe rausnimmt, ist es jetzt die dritte Predigt über das Evangelium. Und wir werden uns wiederfinden auf diesen zwei Seiten. Und zwar, so, wenn wir uns das Evangelium in der Mitte vorstellen, oder so, ja, im Zentrum, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Und die eine Seite, die wir haben, ne, ist, wenn wir zum Beispiel, wir finden Dinge in der Bibel, die beschreiben Gottes Heiligkeit. Und dann haben wir Verse in der Bibel, die beschreiben Gottes Liebe. Und die kann man auf den ersten Blick, bringen wir diese Dinge nicht immer sofort zusammen. Und die Versuchung ist auch groß. Oder bei jedem, je nach Charaktertyp, ist das so, dass wir manchmal sogar eine Präferenz, eine Vorliebe haben. Die einen finden die ganzen Verse mit Gottes Liebe, Vergebung und Annahme besser. Und andere Leute, die betonen dann immer, ja, aber die Wahrheit macht dich frei. So, und Gott drückt ja nicht einfach so ein Auge zu. Gott ist ein gerechter Gott. Das sind so zwei Richtungen, ne, wo man auch schön bei den ganzen christlichen Konfessionen oder auch so im Freundeskreis gucken kann. Manche tendieren eher nach da und manche eher nach da. Und die Dinge sind natürlich keine Irrlehren. Ja, das auf keinen Fall. Das sind beides Wahrheiten. Aber wenn wir zum Beispiel diese Seite überbetonen, dann steht jetzt keine Angst, nicht vor diesen komischen Begriffen erschrecken, die da stehen. Ich übersetze die gleich alle in normales Deutsch. Ne? Ja, Gesetzlosigkeit war zu lang, hat nicht in die Box gepasst, deswegen habe ich den griechischen Begriff dafür genommen. So, ja. Wenn wir diese Sachen betonen, überbetonen, dann gehen wir in die Richtung Relativismus. Ja, du sündigst, nicht so schlimm. Ne? Du lebst nicht nach Gottes Geboten, völlig egal. Du lügst nicht, ne? Oder das ist Relativismus, wenn wir das relativieren oder wenn wir die Ungerechtigkeit, die wir als Menschen begehen, relativieren. Ja. Irreligiosität, wenn uns, das ist vielleicht schon die krasseste Stufe, wenn uns Religion oder Gottes Gesetze, Gottes Gebote, Gottes Maßstab komplett egal ist. Antinomismus bedeutet eigentlich nur gegen Gesetz, gegen das Gesetz. Das ist so der theologische Fachbegriff für zum Beispiel die Denominationen, die Gnade ganz stark betonen, zum Beispiel die Hypergrace oder so, das würde man Theologen bezeichnen, sowas als antinomistisch. Also es ist völlig, wie du lebst, ist völlig egal und spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Glaube nur und dann alles gut. Jesus hat dich errettet, mach dir keinen Kopf mehr um alles, um dein Leben, um deine Heiligung. Das wäre zum Beispiel eine extremere Form von Antinomismus. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir Gottes Heiligkeit betonen, dann besteht die Gefahr, dass wir in Gesetzlichkeit oder Religiosität, ja, ich muss noch etwas tun zum Evangelium. Ja, Jesus hat mich gerettet, ich bin aus Glauben gerettet, ja, aber jetzt muss ich sehen, dass ich meine Heiligung aus eigener Kraft ein bisschen so, ne? Das sagen wir manchmal nicht so, aber dann meinen wir das so, dass ich meine Heiligung irgendwie gebacken kriege, ne? Oder Moralismus, das ist so, wenn wir ganz genau wissen, was jeder andere und wir auch tun sollten und nicht tun sollten, das ist dieser Zeigefinger. Das sind die zwei Extreme und in der Bibel, gerade in den Evangelien, haben wir sehr viele Beispiele für diese Richtungen. Leute auf der Achse, die sagen eher, ich bin zu schlecht, um zu Jesus zu kommen. Das ist die eine Irrlehre. Ich bin so ein Sünder oder ich mache so viel Schlechtes oder das Ganze ist mir so egal, ich schaffe, oder vielleicht sehe ich auch Gottes Maßstab, vielleicht traue ich mich einmal die Bergpredigt zu lesen und sehe dann, was Jesus da für heftige Gebote auftischt und dann denkst du, nee, sorry, nie im Leben, ich bin ein viel zu schlechter Mensch. Auf der anderen Seite haben wir, und das ist genauso schlecht, ich bin ein guter Mensch. Ich benehme mich doch anständig, ich bin doch ein höflich, ich bin doch immer nett, ich bin immer zuvorkommend. Ich mache doch eigentlich alles richtig. Ich habe doch gar nicht so große Sünden. Das ist das andere Extrem. Ja? Das sind die zwei Feinde des Evangeliums. Und wir finden in der Bibel Beispiele für beide Seiten. Das berühmteste ist vielleicht aus Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, ich bin ein guter Mensch. Das war der ältere Sohn, der die ganze Zeit zu Hause geblieben ist, der fleißig für Papa gearbeitet hat. Ja, und der dann, als der jüngere Sohn wiederkommt und das festkriegt, sagt er so, du hast mir nie du hast mir nie das gemästete Lamm gegeben. Na? Was? Kalb, ja. Tier. Weiß ich nicht. Ne? Der macht ihm Vorwurf. Ne? Der Vater sagt so, hey, mein Sohn, du warst alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein. Hat er nicht erkannt. Der Sohn hat die ganze Zeit gearbeitet und aufgrund seines Verdienstes sich einen Lohn erhofft. Ne? Dann haben wir die Pharisäer. Die waren die Guten, die Frommen. Menschen. Ne? Wir haben die Schriftgelehrten. Gibt noch ein paar mehr Beispiele. Der reiche Jüngling zum Beispiel. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir auch eine ganze Menge Beispiele in der Bibel, in den Evangelien. Wir haben zum Beispiel den verlorenen Sohn. Ne? Da lesen wir nachher, er hat sein Geld mit Huren, mit Prostituierten verschwendet. Ne? Der hat das Geld einfach komplett rausgehauen. War sofort klar, der Typ ist ein Sünder. Es war ihm auch selber klar. Ne? Und der verlorene Sohn stand genauso in dieser Versuchung, ich bin zu schlecht, ich bin eigentlich zu schlecht, zum Vater zurückzukommen. Woran sehen wir das? Er sagt in Lukas 15, sagt er ja, vielleicht nimmt mein Vater mich ja als Tagelöhner an. Er hat gar nicht so, er sagt, ich bin so schlecht, ich erwarte gar nicht mehr wieder in meinen alten Status als Sohn zurückzukommen. Ich bin viel zu schlecht. Was ich geleistet habe, was ich hier verbrochen habe, kann eine Wiederherstellung eigentlich nicht mehr erfolgen. Das ist ein Denken. Ne? Er beschließt zum Glück trotzdem zurückzugehen. Ne? Dann haben wir die Zöllner. Ich meine, die Zöllner, die waren aus zwei Gründen extrem verhasst und allen war klar, hey, das sind eigentlich Verbrecher, weil A, haben sie mit dem Feind, mit den Römern, die waren ja von den Römern autorisiert, Zoll einzutreiben und die mussten ja dafür sorgen, dass quasi das Geld der Leute, ein gewisser Anteil davon nachher beim Statthalter und landet, der wiederum muss das nach Rom weiterleiten. Einmal, das war für die Juden ein Unding, ne, dass da jemand mit der Besatzungsmacht gemeinsame Sache macht. Das zweite war, die konnten natürlich aufgrund ihrer Vollmacht selbst den Hebel bestimmen, wie viel Geld sie abziehen. Ne? Und wir sehen zum Beispiel bei Zachäus, er sagt, ich werde denen das vierfach zurückgeben. Ne? Wenn du in der Lage bist, jemandem das vierfach zurückzuerstatten, dann kann man so kurz zurückrechnen, wie viel Geld der gehabt haben muss. Ne? Von all den Leuten, die er da kontrolliert hat. Also, der hat die ordentlich ausgenommen. Ne? So, und die Zöllner waren ja, das sehen wir in den Evangelien auch, da war jedem klar, okay, das ist ein Zöllner. Ne? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, nee, mit denen haben wir nichts zu tun. So, und die waren unter sich, die Zöllner, weil die waren aus der normalen Gesellschaft mehr oder weniger ausgestoßen, weil sie ja mit den Römern gemeinsame Sachen machen. Den Zöllnern war klar, wir gehören nicht so ganz dazu, wir sind hier die Schlechten. Und dann haben wir natürlich noch die Prostituierten, die Sünderinnen. Ne? Wenn im Evangelium Sünderin steht, dann ist eigentlich ziemlich klar, was damit gemeint ist. Und denen war auch klar, dass sie zu den schlechten Menschen gehören. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Du sollst, du musst. Auf der anderen Seite haben wir so bloß keine Vorschriften. Ne? Sag mir bloß nicht, was ich tun soll. Das sind so die zwei Feinde des Evangeliums. Aber das Interessante ist, und man kann jetzt so, ne, ihr könnt jetzt so gucken, zu welcher Seite tendiert ihr eher oder so, ne? Weil das Schwierige ist, dass das Evangelium in Jesus, es ist eine Beziehung, und in Jesus ist dieser Brennpunkt, das Kreuz ist dieser Brennpunkt, wo diese zwei scheinbaren Gegensätze zusammenkommen. Es sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Und das eine kann man nicht ohne das andere haben. Ja? Ich habe das schon öfter von hier vorne gesagt. Wenn wir etwas lieben, dann hassen wir automatisch das Gegenteil davon. Wenn ich Kinder liebe, dann kann ich es nicht gleichzeitig auch gut finden, wenn jemand Kindern etwas antut. Beides geht nicht zusammen. Ja? Und Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe, es sind zwei Seiten einer Medaille. Und in Christus kommt das zusammen. In Christus ist Gnade und Wahrheit, Heiligkeit und Liebe. Im Johannesevangelium wird das ein bisschen angesprochen und so. Jesus Jesus wird das Fleisch. Und Jesus steht genau im Mittelpunkt zwischen diesen zwei Polen. Aber in Wirklichkeit sind diese zwei Extreme, die daraus resultieren, in Wirklichkeit ist diese Grafik falsch. Weil eigentlich muss man die anders machen. Wir haben hier das Evangelium. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden, für deine Schuld gestorben. Und in Wirklichkeit ist es keine Linie oder keine Achse, sondern es ist ein Kreis. Ja, und sobald wir abweichen, sobald wir vom Evangelium in irgendeiner Form abweichen, ne, sei es auf in die gesetzlichere Richtung, in die religiöse Richtung, sei es in die irreligiöse Richtung. Hier haben wir dann die ganzen Sachen. Ja. Beide Abweichungen führen nämlich zum gleichen Ziel. Und zwar zur Selbstzentriertheit. Und das sehen wir oft nicht. Ja. Beide haben das gleiche schlechte Resultat. Ja. Entweder bete ich Gott an oder ich bete mich selbst an. Ich bin ein guter Mensch. Auf wen ist da der Blick gerichtet? Auf mich selbst, was ich getan habe. Ich bin ein schlechter Mensch, ist aber auch der Blick auf mich gerichtet, was ich eben nicht getan habe oder was ich falsch getan habe. Aber bei beiden, das Endresultat von beiden Extremen ist, ich schaue auf mich selbst. Und wenn wir uns jetzt an letzten Sonntag erinnern, natürlich nur die da waren, die anderen haben es verpasst. Vielleicht stelle ich irgendwann nochmal die Aufnahme hoch, aber dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Letzten Sonntag ging es genau um diesen Punkt. Ne? Ab dem Moment, wo Eva das Gebot übertrat im Paradies, wo sie von der Frucht aß, auf einmal sah sie sich selbst. Sie sieht, dass sie nackt ist. Sie schämt sich. Auf einmal hat sie, das ist der erste Moment in der Geschichte der Menschheit, wo der Mensch auf sich selbst schaut, wo der Mensch selbstbezogen denkt, wo der Mensch selbstzentriert ist. Gott hat uns ursprünglich nicht so geschaffen. Und auf einmal schaut Eva auf sich, vergleicht sich automatisch mit dem einzigen Vergleich, den sie hat, Gott, Gottes Maßstab. Und da kommt man ein bisschen zu kurz. Ne? Das ist ein unfairer Vergleich. Ja? Und da wurden ihre Augen aufgetan, haben wir letztes Mal gelesen. Wir haben uns ja diese Stelle genau angeguckt. Und sie sah, dass sie nackt war. Und Gott hat sie eigentlich so geschaffen, dass sie das nicht sieht. Und das habe ich ja letztes Mal erklärt. All diese Gedanken, was denkt der andere über mich? Wie stehe ich vor dem anderen da? All diese selbstzentrierten Gedanken, was ist mein Vorteil in dieser Geschichte? All diese Sachen resultieren aus diesem Sündenfall. Und seitdem ist es für uns anstrengend, moralisch, ordentlich, vernünftig zu leben. Wenn wir uns völlig gehen lassen, wenn wir völlig nur nach unseren Instinkten gehen, es ist immer einfacher, das erfordert keine Anstrengung. Wenn wir aber uns selbst verleugnen wollen oder wenn wir uns, ne, wenn wir vielleicht sauer sind, schlechte Laune haben oder so, es erfordert ein Mindestmaß an Anstrengung, wir müssen uns disziplinieren oder zusammenreißen, damit wir eben nicht wie ein Tier jedem Impuls nachgeben. Und das war ursprünglich eigentlich nicht so. So hat Gott sich den Menschen nicht gedacht. Ne? Mir kam als Fallout, als Abfallgedanke der letzten Predigt in der Woche kam mir dieser Gedanke. Ich bin ja Lehrer und ich habe auch Kinder und die muss man ja erziehen und so. Und das, was am besten funktioniert, ist immer noch Konditionierung. Und dann dachte ich, das ist so deprimierend, ne? Das ist bei Kindern so, das ist bei Erwachsenen so. Wenn ich den Kindern in der Schule Konsequenzen androhe, mehr Aufgaben, irgendwas, oh, dann sind sie alle brav. Ne? Wenn ich versuche, durch gutes Zureden, und guckt mal, ne, ihr macht das ja für euch, und ich habe, weil ich habe eigentlich keine Lust, die ständig zu bestrafen, ne? Und ich will das mit an die Vernunft appellieren, nö. Vielleicht so in der Oberstufe, aber meistens nö. Das andere, das Traurige ist Konditionierung, also ne, so bei den Tieren, die kann man ja dressieren, der pavlovsche Hund, da wird eine Glocke geläutet, danach kriegt er Essen. Und bei einem Hund, wenn er das Essen sieht, erhöht sich der Speichelfluss. Und wenn man das oft genug macht, reicht es, die Glocke zu läuten und der Speichelfluss setzt dann ein, weil der Hund hat gelernt, Glocke läuten gleich Essen. Ne? Der wurde konditioniert, der wurde oder dressiert. Und das Traurige ist, bei uns Menschen ist das immer noch die effektivste Methode. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Gott uns manchmal aus Gnade ein bisschen züchtigen muss. Ne? Weil wir nicht hören. Gott sagt ja eigentlich, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ne? Aber leider sind wir da oft nicht so empfänglich für. Und das zeigt aber so ein bisschen unsere menschliche Natur. Ne? Unsere Instinkte laufen komplett konträr. Und Jesus sagt in Lukas 9,23, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Wir müssen gegen diesen natürlichen Drang gehen, nur auf mich selbst zu schauen, gegen den Fall. Und wenn wir aus dieser Mitte oder aus diesem Evangelium, Jesus ist für dich gestorben, ja, Jesus hat all deine Sünde bezahlt, all das Schlechte hat er bezahlt, aber auch dein ganzes Gutsein, damit kannst du dir auch nicht die Errettung oder diese neue Natur erkaufen. Damit kannst du es dir auch nicht verdienen. Beide Sachen, die kommen am Kreuz zusammen. Selbst wenn ich einen von allen Menschen als total toll angesehen werde, reicht das nicht aus, weil Gott hat einen krasseren Maßstab. Und entweder schaue ich auf Christus und was er am Kreuz gemacht hat, oder ich schaue auf mich selbst. Und wenn das Resultat von auf mich selbst schauen, das bringt immer eine ganze Kaskade, eine ganze Kettenreaktion an nicht so guten Folgen. Ja. Und die Bibel ist da ziemlich klar, jede Form von Selbstzentrierung, Selbstbezogenheit ist ein Hindernis. Ja, es ist ein Hindernis, was uns von Gott abhält. Ist völlig egal, welche Religion, ob wir schon Christ sind oder ob wir nicht Christ sind, das ist ein Hindernis. Tim Keller sagt dazu, wenn du denkst, dass eine dieser beiden Fehler schlimmer ist als der andere, dann begehst du wahrscheinlich schon den Fehler, den du weniger fürchtest. Ja? Ich weiß nicht, was in euren Köpfen ist, aber die meisten Christen, ich auch, wenn wir uns das hier anschauen, manchmal haben wir vor einer Seite mehr Angst. Manchmal haben wir mehr Angst vor Gesetzlichkeit. Manchmal haben wir mehr Angst vor Relativismus. Ne? Von welcher Seite hast du mehr Angst? Oder was ist deine Lieblingsseite? Das sagt dir, wo du aufpassen musst, dass du in der Mitte, im Zentrum bleibst. Und die Wahrheit ist, ne, das ist ein sehr schönes Zitat, ich bin viel böser und sündiger, als ich je geglaubt hätte. Zum Beispiel Jeremia 17,9, das Herz des Menschen ist bösartig und hinterlistig. Niemand kann es ergründen oder wer kann es ergründen als rhetorische Frage. Gott allein aber ist, der die Herzen des Menschen erforscht. Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Was sagt er da als Apostel? Ja. Ich bin viel böser und sündiger, als ich es je geglaubt hatte, aber ich bin auch viel mehr akzeptiert und geliebt, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Ja. Und diese zwei Offenbarungen, die passieren am Kreuz. Die passieren, wenn wir zu Jesus kommen und uns vor ihm verbeugen. Wir merken, dass wir wirklich nicht Gottes Maßstab erreichen, aber wir merken auch, dass Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, reicht es aus. Mit Jesus kommen wir durch. Jesus ist unser Maßstab. Im Hohelied, da wird diese Spannung so ausgedrückt, da sagt die Braut, ich bin schwarz, aber lieblich. Ja, schwarz war damals nicht das Schönheitsideal, das war ein symbolisch steht für hässlich. Ich bin hässlich oder eigentlich nicht schön, aber doch lieblich. Doch bin ich geliebt von meinem Bräutigam. Und da gibt es noch eine Menge weitere Verse. Und das Interessante ist, wir finden in der Bibel, ich zeige euch ein paar Stellen, wo es wird in der Bibel vor beiden Irrtümern oder vor beiden Extremen wird gewarnt. Ja, es wird vor Gesetzlichkeit, vor Moralismus, vor dieser Zeigefingerreligion, wo du ständig jemand anders richtest, da wird gewarnt. Es wird aber auch davor gewarnt, dass du dich einfach gehen lässt und jede Sünde begehst. Und zum Beispiel haben wir einen etwas radikalen Text von Jesus in Matthäus 24. Da sagt er zu den Jüngern, die Jünger fragen Jesus, wann wird das Ende sein und so. Ne? Die wollen so einen kurzen prophetischen, Jesus gibt ihnen so einen prophetischen Ausblick. Man wird euch der Drangsal, Verfolgung preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und dann sagt Jesus diesen Satz. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja? Jetzt haben wir eine ganz klare Warnung vor Relativismus, vor Irreligiosität, vor Gesetzlosigkeit oder Antinomismus. Ja? Wo du denkst, hey, wie ich lebe, spielt keine Rolle, das hat hat doch keine Konsequenzen und so. Doch, es hat Konsequenzen. Ja? Sünde hat Konsequenzen. Und hier ist eine Konsequenz, ist, die Liebe wird in vielen erkalten. Ja? Und hier steht, im Griechischen steht hier für Liebe Agape. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Interessanterweise in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 gibt es diesen Vers, der passt zu dem vorigen. Paulus schreibt das. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und hier redet Paulus über den Antichristen. Und der wird hier als der Gesetzlose bezeichnet. Das ist der gegen alles rebelliert, der sich über alles, über jede Regel hinwegsetzt, über jede Regel und Norm. Also es gab immer wieder extreme christliche Strömungen in der Kirchengeschichte, angefangen von Markion damals, der sowas propagiert hat, der sagt, wenn du erstmal an Jesus glaubst, kannst du leben und sündigen, wie du willst, das ist alles egal. Und, ne? Haben wir sowas, solche extremen Strömungen, bis heute gibt es sowas immer wieder in Randbereichen. Ne? Nur dass so, das ist gar, sowas gibt es. Und die Bibel sagt so, nein, das geht so nicht. Ne? In Römer, Paulus warnt vor Gesetzlosigkeit, vor Relativismus in Römer 1, Vers 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser. Ja, habe ich nicht auf die Übersetzung aufgepasst. Das ist jemand, der dir ständig was einflüstert und Gerüchte, ne? Erzählt und so. Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch, im Bösen. Ist total klar, alles schlechte Sachen. Anständige Menschen tun ja sowas eigentlich nicht. Ne? Den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ne? Und das sagt Paulus im Römerbrief über die Heiden. Ne? Und als nächstes, er sagt so, hey, so wie die Heiden leben, das geht nicht. Das ist nicht gut. Und das wird Konsequenzen haben. Und dann sagt er als nächstes, und so wie ihr Juden lebt, das geht auch nicht. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf. Das ist der Moralismus. Das ständige Verurteilen. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen. Und ihr sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wo ihr doch genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will. Ne? Schlachterübersetzung heißt es, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Buße leitet. Ne? Das ist interessant. Das ist nicht, ja, die Wahrheit macht uns frei, aber es ist nicht die Gerichtspredigt, die uns überführt. Es ist nicht die kausale Argumentationskette, mit der wir irgendeinen überzeugen können, rein intellektuell, dass er ein Sünder oder dass er im Unrecht ist oder dass er zu Jesus kommen muss. Nein, es ist Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Ja? Das fällt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich neige eher zur gesetzlichen Seite. Vielleicht liegt das auch an meiner Sozialisation und woher auch immer. Ne? So, aber so, ich merke, da muss ich aufpassen. Ne? Und ich bin schnell jemand, der jemandem die Wahrheit an den Kopf knallt und denke so, hey, sie ist doch ein Mann. So, ne? Aber das funktioniert nicht. Ne? Ich kann mich an so viele Momente erinnern an meinem Job. Ich bin ja ne, in der Schule als Lehrer, wo ich denke, so, wo mein erster Gedanke ist, oh, ihr kleinen Spinner, was habt ihr wieder angestellt? Ihr seid so, ne? Und dann manchmal meldet sich Gott, dann richte sie nicht, verurteile sie nicht. Ne? Oder Gott erinnert mich an so Verse, wie in dem Psalm, da steht, nur der Narr zürnt über die Gottlosen. Ne? Es ist ein fieser Vers. Ja. Ne? Der Dummkopf ärgert sich über die Gottlosen. Was erwartest du von denen? Die haben nicht Jesus, die sind sogar noch in der Pubertät, kommt noch oben drauf. So, ne? Was erwartest du von denen? Und wir Christen sind immer so dämlich. Ich erinnere mich noch, als der Film Noah erschien, ne? Haben sich die ganzen Christen darüber beschwert, dass der ja nicht biblisch ist, der Film. Ich meine, das ist ein gottloser Autor, der den Film noch nicht mal nach der Bibel gemacht hat, sondern nach einem Comic hat er den. Der hat einen Comic da verfilmt, was irgendwer gezeichnet hat. Da können wir doch nicht. Wie weltfremd sind wir eigentlich, dass wir von irgendwelchen nicht-christlichen Menschen erwarten, dass sie sich einfach so an die Bibel halten? Nein. Ne? Wir sind da manchmal echt ein bisschen dumm. Und dann verschwenden wir so ein bisschen ja, innere Kraft, ne? Und kämpfen falsche Schlachten, die wir nicht kämpfen brauchen. Ja? Ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Galaterbrief, Paulus. Ne? Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht. Selbstsucht wird hier ne, als eigene Kategorie aufgeführt, interessant. Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. So, da sehen wir auch so, Paulus, ein bisschen undifferenziert, so Selbstsucht und Mord, ist das denn das Gleiche? Ist doch nicht das Gleiche. Ne? Boah, das eine resultiert aus dem anderen, ne? Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, dass ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Bam. Ne? Das ist so richtig so, oh, Paulus, kannst du das nicht ein bisschen netter ausdrücken? Muss das so schwarz-weiß sein? Ne? Das ist ganz klar, diese Sachen, die haben ein Resultat. Ne? Und dann im gleichen Galaterbrief sagt der gleiche Paulus auch, an die gleichen Leute beantwortet mir nun diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Also aus eurem eigenen Verdienst, aus eurer eigenen Anstrengung? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Ja, rhetorische Frage. Natürlich letzteres, weil wir die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen haben. Nicht aus eigenem Verdienst. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt? Weil ihr so fromm seid? Weil ihr so moralisch so super seid? Weil ihr euch so im Griff habt und so diszipliniert seid? Oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Ja? Paulus warnt im Galaterbrief vor beiden Extremen. Er warnt vor Gesetzlichkeit, er warnt vor Gesetzlosigkeit. Und dann gibt es diesen Knallervers aus Römer 2, Vers 8. Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen. Und das trifft beide Seiten. Das trifft die Moralischen, das trifft die Unmoralischen, das trifft die Guten, das trifft die Schlechten. Das trifft alle die, die auf sich selbst gucken. Ob du gut auf dich selbst guckst oder ob du schlecht auf dich selbst guckst. Aber der entscheidende Unterschied ist nicht, wie gut oder wie schlecht bist du, sondern auch, auf wen verlässt du dich, auf wen schaust du? Schaust du auf dich selbst, schaust du auf Christus? Ja. Wer mir folgt, da sprach Jesus zu allen, wer mir folgen will, verleugne sich selbst. Du musst, diese Selbstbetrachtung muss aufhören. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja. Und eine erschreckende Sache, die sehen wir ganz klar in den Evangelien. Jesus hatte mit einer Gruppe größere Schwierigkeiten. Genau, ne? Die Schlechten, die haben sein Wort eher angenommen als die Guten. Bei den Pharisäern eindeutig größerer Widerstand. Die Prostituierten, die Zöllner, die kommen zu Jesus, die laden ihn ein. Ne? Warum? Warum ist das so? Die Schlechten wissen meistens, dass sie schlecht sind. Liegt auch dann oft an der Kultur. Ne? Die erfahren soziale Ächtung, so wie die Zöllner zum Beispiel oder die Prostituierten. Ne? Da sagt schon die Kultur, du, nicht gut, was du machst, geht gar nicht. So, ne? Die Guten, denen fällt es oft schwieriger, das einzusehen, weil sie auch so in den meisten Kulturen, zumindest auch in ganz kleinen westlichen Kulturen, kriegen wir soziale Anerkennung. Ne? Und wir werden in unserem Gutsein bestätigt. Und Jesus nimmt an ein paar Stellen genau darauf Bezug, ne, wo er das zu den Pharisäern oder zu den Schriftgelehrten sagt und auch, dass sie beim Volk so anerkannt sind. Ne. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja. So, Selbstgerechtigkeit, es sieht so aus, als ob es da schwieriger ist, da durchzudringen. Ne. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Ja. Selbstzentriertheit und fast allerletzte Sache, Selbstzentriertheit und Echtsein. Ganz typisch postmoderner Zeitgeist, häufig bei Jugendlichen so anzutreffen. Ne? War mein Gebet auch echt? Ist mein Lobpreis auch echt? Kann ich jetzt Gott überhaupt loben? Meine ich das auch wirklich so? Selbstzentriertheit in Reinkultur. Schau weg auf dich, schau weg von dir, schau auf Jesus, schau, was Jesus am Kreuz getan hat. Konzentrier dich auf die Gegenwart Gottes, auf seine Allgegenwart. Stell dich unter Gottes Blick, mach dir klar, Gott schaut jetzt auf dich und hör auf dich selbst zu schauen. Ja? Gerade beim Lobpreis, ey, die Hirschkuh preise den Herrn, steht in Psalm 145 bis 50 irgendwo dazwischen. Ja? Sorry, die Hirschkuh hat niemals die richtige Theologie und die wird das auch, wir werden auch nie wissen, ob die das ernst meint. So, ne? Aber die soll den Herrn preisen. Alles, was Atem hat, preise den Herrn. So, völlig egal, ob du das echt meinst oder nicht echt meinst. Die Bibel ist da klar. Ne? Überlass das Urteilen Gott. Wenn du dich voll und ganz auf Gott schaust und Gott ausliefert, ist Gott in der Lage, dir ganz genau zu zeigen, was ist echt und was ist nicht echt, und Gott macht das dann mit seiner Güte. Da brauchst du nicht selbst dein eigener Richter sein. Ja? Weil das ist ein Trick. Das ist ein richtiger Trick vom Teufel. Ja? Weil das fühlt sich ja so gut an. Wir wollen ja echt sein. Wir wollen ja nichts falsch machen. Das fühlt sich so fromm und so. Ne? Ich will Gott ja richtig loben. Ne? So. Nein, das ist ein Trick. Das ist ein richtig übler Trick. Das bringt euch von Gott weg. C.S. Lewis schreibt darüber in seiner Biografie, wie ihn das mit 15 Jahren komplett vom Glauben abgebracht hat. Dieses Denken und diese geistliche Selbstbetrachtung, wo er dann immer extremer wurde. Er hat Bibel gelesen, hat gebetet und hat er immer geprüft, ob seine Gebetszeit auch so erfüllt war. Und das wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und es war der Punkt, der ihn in seiner Teenager-Jugendzeit von Gott weggebracht hat. Das ist nicht harmlos. Auf sich selbst schauen ist nicht harmlos. Ja? Und wir enden natürlich die Predigt über das Evangelium mit dieser Frage, ja, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Hebräer 12, Vers 2, lasst uns nun wegschauen oder hinschauen auf Jesus. Und wortwörtlich, wenn man das wirklich wortwörtlich übersetzt, dieser griechische Begriff müsste es heißen, ich glaube in der alten Elberfelder ist das sogar auch so gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, lasst uns nun hinwegschauen, weg von uns selbst hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der ja am Kreuz so viel gelitten hat und das nicht als Schmach erachtet, sondern für die vor ihm, um der vor ihm liegenden Freude willen das alles gemacht hat. So, ne? Ey, wir schauen auf Jesus. Ne? Und wir finden, mir fallen da noch ein paar Bibelstellen gerade ein. Ne? Paulus zum Beispiel, der ist ganz, ganz vorsichtig mit dieser Selbstbetrachtung. Er weigert sich, sich selbst zu prüfen manchmal. In 1. Korinther 4, da sagt er zu den Korinthern, ich bin mir keiner Sünde bewusst, aber nicht ich bin es, der, nicht ich, oh Mann, ich kriege das gerade nicht auswendig hin, wir gucken das mal. 1. Korinther 1, Vers 4. Denn ich bin mir keiner Sünde bewusst, aber dadurch, jetzt fällt es mir wieder ein, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der das Verborgene der Herzen offenbar machen wird. Und Paulus sagt ganz klar, hey, liebe Korinther, so, mir fällt gerade keine Sünde ein, ich habe auch gerade kein schlechtes Gewissen, alles ist cool, aber das bedeutet noch gar nichts. Ich weiß, dass ich mein Herz nicht vollends durchschauen kann und ich weiß, wozu mein Herz in der Lage ist. Ich habe ja früher Leute umgebracht und verfolgt. So. Und überlass das Richten Gott. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der das Verborgene der Herzen offenbar machen wird, sagt Paulus da. Und wir finden noch, es gibt noch mehr solche Beispiele, wo Paulus oder wo klar wird, dass wir uns auf unser eigenes Herz nicht so verlassen können. Das ist wie wenn wir mit einer nicht geeichten Wasserwaage eine Mauer mauern. So, das sieht immer schön gerade aus. Ne? Und das ist auch so ein bisschen, geht auch so ein bisschen gegen diesen Zeitgeist. Ne? So, was soll ich denn machen? Wie soll ich? Ja, hör einfach auf dein Herz. Und wisst ihr, was unser Herz ganz häufig sagt? Sündige. So, ganz häufig sagt unser Herz das. So, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ne? Also vor allem so diese, ne, die, das ist so, nein. So, wir schauen auf Jesus und wir vertrauen auch Jesus. Und da kommt nämlich der Glaube ins Spiel. Wir vertrauen Jesus, dass er uns auf die Fehler hinweist und dass er uns überführt. Wir brauchen nicht dem Heiligen Geist die Arbeit abnehmen und uns selbst von Sünde überführen. Das bringt nur Depressionen. Was kann ich tun, um gerettet zu werden? Ich schaue weg von mir hin zu Christus. Ob du gut bist oder schlecht bist, beides reicht nicht aus. Beides ist nicht gut. Er ist für meine Selbstzentriertheit, für meinen Egoismus am Kreuz gestorben, um mich von dieser selbstbezogenen Natur, von dieser ständigen Kreislauf der Selbstbetrachtung zu befreien. Und wir bitten um Vergebung für unsere Selbstzentriertheit. Und wir glauben, dass ich glaube, dass ich Gottes Vergebung und den Heiligen Geist empfange, der mich befähigt, anders zu leben, der mir Jesus zeigen wird, der mich von Sünden überführen wird, der mich in alle Wahrheit leiten wird. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Geist auf diese Welt gesandt hast. Und so vertrauen wir auf den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, was Jesus gemacht hat. Wir wollen unseren Blick auf Jesus am Kreuz richten. Jesus, du hingst da nicht nur, weil wir ab und zu mal Ausrutscher hatten oder weil wir uns manchmal nicht unter Kontrolle hatten, sondern du musstest ans Kreuz gehen, weil mit unserer Natur und unserem Wesen und unserem Herzen grundlegend was falsch ist. Und du bist für uns gestorben, damit wir ein völlig anderes Leben leben können. Nicht ein Leben der Anstrengung und der, wo wir uns ständig am Riemen reißen, sondern ein Leben, wo du uns eine neue Kraft gibst. Ja, danke, dass du unsere Sünde getragen hast. Danke, dass du für jede Selbstbetrachtung gestorben bist am Kreuz. Danke, dass dein Werk am Kreuz ausreicht. Dass keiner hier zu schlecht ist. Dass keiner hier zu viel Sünde und Mist getan hat. Und aber auch keiner hat genügend getan. Keiner von uns war gut genug für dich. Und all unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein dreckiger Lumpen in deinem Licht. Danke, Jesus, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr wirst du uns jetzt lieben, wo wir deine Kinder sind. Danke dafür. Amen.
hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. Deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünde gut, doch du machst mich rein durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer warst. Majestät, ich bin, wie deine Gnade mich fand. Leer und dennoch lebe ich in deiner Hand.